LandwirtInnen sind uns schon erstmal grundsätzlich kritisch gegenüber eingestellt, einfach weil sie natürlich das Gefühl haben, wir wollen an deren Existenzen ran. Und das ist nicht der Fall. Wir wollen an die großen Konzerne ran. Wir werden nicht drum rumkommen, unsere Landwirtschaft zu ändern. Also wir sehen es ja auch in Bezug auf, was die LandwirtInnen gerade für Probleme bekommen durch die Klimakrise. Das heißt, dann müssen wir Transformation richtig machen und direkt so, dass die Tierhaltung da keine Rolle mehr spielt, weil das eben ein großer Verursacher von den Problemen, die wir haben.
Viele von uns sagen, jedes Tier, das getötet wird, ist eins zu viel. Aber was wir als Gesellschaft am Ende daraus machen, das jetzt sozusagen so ein bisschen vorwegzunehmen, ist für uns einfach so ein bisschen schwierig, weshalb wir es erstmal sagen, wir müssen einfach losgehen, wir müssen eigentlich rennen, weil uns die Zeit wegläuft. Aber natürlich ist nicht unsere Idee irgendwie, dass es nur noch Fleisch für Reiche gibt, auf gar keinen Fall, sondern wir wollen gute, gesunde, nachhaltige Lebensmittel für alle.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Nach langer Zeit mal wieder mit einer Folge zum Thema Ernährung und Landwirtschaft. Und zwar habe ich dieses Mal AktivistInnen von Gemeinsam gegen die Tierindustrie zu Gast. Gemeinsam gegen die Tierindustrie ist ein bewegungsübergreifendes Bündnis, das sich, wie der Name schon sagt, für eine Abwicklung der Tierindustrie stark macht und für eine sozial gerechte und ökologische Agrar- und Ernährungswende. Mit Tanja und Franziska spreche ich darüber, warum wir als Gesellschaft den Fleischkonsum radikal reduzieren müssen und wie der Umstieg einer ganzen Gesellschaft auf mehr pflanzliche Kost gelingen könnte. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Hallo erstmal, Tanja, Franziska. Schön, dass ihr dabei seid beim Dissens-Podcast. Hallo.
Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen. Hi.
Ja, sehr gerne. Ihr beiden, wir wollen über die Fleischindustrie, ihre zerstörerischen Auswirkungen auf Klima und Co. sprechen, sowie auch Perspektiven des Ausstiegs, für die ihr euch stark macht. Vielleicht mal für den Einstieg. Klimaschutz allgemein, aber auch in der Landwirtschaft und Ernährung steht gerade gar nicht hoch im Kurs. Ganz zu schweigen von Fragen der Überausbeutung in der Fleischindustrie oder auch der industriell betriebenen Tierquälerei. Im Gegenteil, ich glaube, wir erleben gerade sowas wie einen Rollback auch in der Landwirtschaftspolitik oder in der Ernährungspolitik. Das Ende der Tierindustrie beziehungsweise die radikale Reduktion der Tierbestände, wie ihr es da fordert, das ist oder scheint gerade echt weiter weg denn je. Deshalb mal für den Anfang vielleicht, wie blickt ihr gerade auf diese politischen Entwicklungen in Deutschland und der EU, sagen wir mal in Sachen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik sowie Klimaschutz? Und wieso ist die Abwicklung der Tierindustrie trotzdem etwas, was offensiv weiter gefordert werden muss? Franziska.
Natürlich sind diese gesellschaftlichen Entwicklungen gerade, glaube ich, für uns alle ziemlich besorgniserregend, erschreckend. Gerade auch, was die, genau, das Erstarken der politischen Rechten angeht und entsprechend eben auch deren Antworten auf unsere multiplen Krisen in der Gesellschaft. Klar, es kommen gerade kalte Zeiten auf uns alle zu, aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Utopien und unsere Forderungen weiterhin nach vorne stellen und die auch stark machen, weil es gibt ja auch eine große zivilgesellschaftliches Engagement, es gibt eine große Gegenbewegung, die ist da und ich glaube, die müssen wir aufrechterhalten, da müssen wir Bündnisse schmieden, da müssen wir irgendwie gemeinsam schauen, welche Themen wollen wir auch setzen. Wir müssen ja alle essen und uns ernähren. Also wir brauchen auch Lösungen im Bereich Ernährung. Wie kann gutes, gesundes, nachhaltiges, zukunftsfähiges Essen aussehen? Wie kann das für alle gesellschaftlich bereitgestellt werden, unabhängig von Einkommen, unabhängig von wo wir und wie wir leben? Weil es ganz klar ist, so wie heute Nahrungsmittelproduktion passiert, kann es nicht weitergehen. Das heißt, für uns sind Landwirtschaft, Ernährung Schlüsselindustrien. Das ist die grundlegende Daseinsvorsorge, ähnlich wie Themen Wohnen, Energie und Mobilität. Und wir denken, das Feld dürfen wir auf keinen Fall den Rechten überlassen. Das heißt, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch müssen wir, glaube ich, gucken, dass die eine Schwäche der Linken ja vielleicht gerade ist, keine guten, motivierenden und positiven Bilder und Perspektiven zu haben im Bereich Landwirtschaften, also den Leuten bewusst zu machen, wofür gilt es eigentlich zu kämpfen, wofür lohnt es sich auch zu kämpfen, wie kann ein gutes Leben aussehen. Und ich denke, da können wir mit unseren Ansätzen auf jeden Fall punkten. Wir haben eine Vorstellung von einer Nahrungsmittelproduktion, die jenseits von kapitalistischer Produktion aussieht, die sich bedürfnisorientiert zeigt. Und das ist für uns eben Teil eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses, Und deswegen denken wir, ist Landwirtschaft und Ernährung und da natürlich auch die Tierindustrie ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch heute zu dieser Stunde.
Mhm. Ja, vielen Dank dir für den Einstieg. Tanja, vielleicht können wir gerade mit dir weitermachen. Franziska hat ja gesagt, so wie es gerade vonstatten geht, so kann es nicht weitergehen. Und ihr habt auch eine positive Vision zu bieten. Über die positive Vision und eure Forderungen und Ziele, wie auch so einen Ausstieg oder eine Abwicklung der Fleischindustrie und eine Reduktion der Tierbestände, wie das gelingen kann, was quasi essentiell ja ist für eine klimagerechte, menschengerechtere und tiergerechtere, sage ich mal, dann auch ja Ernährungsweise oder ein Ernährungssystem letztendlich. Mhm. Da wollen wir nachher auch noch drüber sprechen, aber lass uns vielleicht erstmal über die dicksten Probleme sprechen, die mit der Fleischindustrie einhergehen. So, und alle, die uns hier zuhören, die wissen natürlich irgendwie, dass wir zu viel Fleisch essen als Gesellschaften, dass die Landwirtschaft ein riesen Klimakiller ist, global gesehen, ja, aber auch wenn man sich das deutsche Landwirtschaftssystem anschaut etwa, dass die ganze Tiergülle, die ganze Kacke irgendwie die Biodiversität platt macht, ja, dass Regenwald im Amazonas etwa abgeholzt wird und dass auch Leute aus Osteuropa bei uns in den Schlachthöfen zu miesen Bedingungen schuften, so, und ja. Und dass auch die Tiere natürlich nicht amused sind. So, also das wissen wir alles. Aber vielleicht kannst du mal uns anhand vielleicht von ein paar krassen Fakten, die dir oder vielleicht auch Leuten, mit denen du gesprochen hast zum Thema, die Augen geöffnet haben, mal die krassesten Auswüchse der Fleischindustrie so ein bisschen erläutern.
Also erstmal ist es ja total wichtig festzustellen, dass die Tierindustrie für multiple Ungerechtigkeiten verantwortlich ist. Du hast es gerade schon ganz gut aufgezählt. Es sind total viele Faktoren, die damit reinspielen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns diesem Thema annehmen und widmen. Ich gehe vielleicht mal auf einen Punkt, den du genannt hast, ein oder fange mit einem Punkt an, dass die Tiere nicht so amused sind. Das ist eigentlich ja auch eine totale Untertreibung oder Beschönigung. Denn was die Tierindustrie ist, ist nicht, dass die Tiere halt irgendwie nicht amused sind, sondern dass die halt einfach wirklich extrem leiden unter den Bedingungen, unter denen sie da gehalten, gemästet werden und auch geschlachtet werden. Und da spielen natürlich total viele Faktoren rein. Also wir haben einfach ein System, das Tiere zu Waren macht. Damit sollen Gewinne erwirtschaftet werden zu möglichst geringen Kosten und zu einem möglichst geringen Arbeitsaufwand. Und das impliziert ja auch einfach direkt schon, dass die Tiere kein gutes Leben haben können. Ich finde, so ganz spannende Fakten sind einmal im Bereich ja Leistung. Also die Tiere werden ja so gezüchtet, dass sie enorm viel Leistung erbringen können. Und da ist es zum Beispiel so, um einfach mal eine Zahl zu nennen, dass bei den sogenannten Legehühnern, also die Eier legen, es hat eine Studie ergeben, dass mindestens 97% aller untersuchter Legehennen sich mindestens einmal in ihrem Leben das Brustbein brechen. Also fast alle, mindestens einmal. Und das ist halt so eine Folge von dieser Qualzucht, dieser Leistungszucht. Und das betrifft alle Tiere in der Tierindustrie. Und ein anderer wichtiger Fakt oder auch spannender Fakt ist auch dieses Thema Platz. Also wie werden die Tiere eigentlich gehalten? Da ist eine ganz spannende Zahl, dass in dieser Haltungsstufe Stall, also die niedrigste Haltungsstufe bei Schweinen, es erlaubt ist, dass 16 Schweine auf 12 Quadratmetern zusammen gefährlich leben dürfen.
12 Quadratmeter. Also wir haben hier in der Wohnung ein Zimmer, das ist 12 Quadratmeter. Jetzt stelle ich mir gerade, weißt du, deswegen habe ich kurz innegehalten, jetzt stelle ich mir gerade 16 Schweine da drin vor.
Das ist erlaubt.
Abfuck, ja.
Ja, und also genau, vielleicht für alle, die jetzt nicht genau wissen, wie deine Wohnung aussieht, das ist halt so ein Standard-Autoparkplatz, ne? Also das kann man sich ganz gut vorstellen. Und darauf 16 Schweine, das ist einfach, ist ein Unding. Und selbst in der Biohaltung sind noch 5 erlaubt auf so einem Standard-Autoparkplatz. Also auch das ist vielleicht besser, aber eben auch lange nicht das, was wir wollen. Also die Situation der Tiere ist richtig, richtig schlimm. Und du hast gerade jetzt noch andere Faktoren angesprochen, genau, Klima. Das ist eigentlich auch mittlerweile allen bewusst, dass Fleischessen einfach wirklich nicht gut fürs Klima ist oder die Industrie einfach unfassbar klimaschädlich ist. Und was da total wichtig ist zu sehen, ist erstmal, das globale Ernährungssystem insgesamt verursacht zwischen 24% und 34% der menschengemachten Treibhausgasemissionen. Also das ist ein nicht wegzuredender Teil, den wir, wenn wir über Klimaschutz reden, auf jeden Fall beachten müssen. Und die Tierhaltung, also das, wo wir uns jetzt auch drauf fokussieren, die ist global gesehen für zwischen 11% und 19% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also es ist auch eine riesengroße Menge. Ich habe vorhin nochmal geschaut, für wie viel der Verkehrssektor ungefähr verantwortlich ist und bin da auf die Zahl so 21% global gestoßen. Das ist vergleichbar und deswegen muss es auch einen vergleichbaren Platz einnehmen in unserer Debatte, in unserem Diskurs über Klimaschutz.
Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mehr auf pflanzliche Nahrung umstellen würden, Tierbestände radikal reduzieren würden, wäre das dann irgendwie eine Einsparung von wie viel? Von der Hälfte? Also im Landwirtschaftsbereich? So, weil ernähren müssen wir uns ja alle weiterhin. Mhm. So, und ich glaube, allen Leuten ist bewusst, okay, die meiste irgendwie Ausstoß geht halt für die großen Flächen, für die Ernährung der Tiere, ne? Also da geht ja unglaublich viel Kalorien letztendlich, bis es dann bei uns auf dem Teller landet, erstmal darin verloren. Und das macht, glaube ich, auch den großen CO2-Abdruck letztendlich dann aus, oder? Also wie viel wird da quasi gespart werden?
Es kommt ja auch immer darauf an, was man mit den Flächen dann macht. Also in was wird genau umgestellt? Also es können ja Flächen renaturiert werden. Es können Flächen genutzt werden für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln. Also ich habe jetzt keine genaue Zahl für dich, wie viel Emissionen genau eingespart werden können, weil es auch darauf ankommt, wie werden diese Flächen dann genutzt und wie wird unser Ernährungssystem aufgebaut. Mhm. Aber was da vielleicht auch ganz spannend ist, jetzt gerade ist es so, dass in Deutschland die Tierhaltung für fast 70% der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich ist. Das heißt, die Landwirtschaft ist auf jeden Fall ein Faktor und der Großteil davon geht für die Tierhaltung drauf an Treibhausgasemissionen. Und da ist einfach ein mega großer Hebel, um das zu reduzieren, den wir nutzen müssen. Hm. Genau, vielleicht ist auch nochmal ganz spannend, also wir als Bündnis widmen uns ja vor allem der Tierindustrie, also den großen Konzernen. Und da ist jetzt in diesem Jahr eine ganz spannende Studie rausgekommen von German Watch. Und da gucken die sich genau an, ja, wie viel Treibhausgasemissionen verursachen denn die 10 umsatzstärksten Schlacht- und Milchkonzerne in Deutschland. Also da zählen dann bei den Schlachtkonzernen Tönnies, PHW, Westfleisch zum Beispiel dazu, bei den Milchkonzernen natürlich das Deutsche Milchkontor, die Müller-Gruppe oder auch Hochland. Und dabei ist rausgekommen, dass diese 10 umsatzstärksten Schlacht- und Milchkonzerne, also die Treibhausgase, die produzieren, rund 61% der im selben Jahr in Deutschland ausgestoßenen Emissionen durch PKWs entsprechen. Also auch da, also das mal so als Vergleich, das ist halt einfach viel.
61% von genau. 49 Millionen Karren haben wir, glaube ich, auf deutschen Straßen, die unterwegs sind. Natürlich viel zu viel.
Ja, voll.
Klar, aber davon dann 61, wow, okay. Das macht es nochmal eindrücklich. Ja.
Ja, genau. Und das ist vielleicht noch auch ein spannender Punkt. Das ist nur, wenn wir Opportunitätskosten nicht mit einberechnen. Und das sind halt quasi so Klimaschutzpotenziale, die wir eigentlich mit einberechnen können, weil wir diese genutzten landwirtschaftlichen Flächen ja auch zum Teil renaturieren müssen. Das sind Opportunitätskosten, das mit einberechnet wird. Was für ein Potenzial steckt eigentlich dahinter, wenn wir die gerade landwirtschaftlich genutzten Flächen renaturieren? Und dann wäre es sogar das 1,5-fache von dem, was die PKWs produzieren. Also nicht wegzureden auf jeden Fall.
Klar, das Potenzial von Senken ist natürlich auch noch ein Thema. Aber weil du jetzt gerade schon diese Zahlen, die sehr eindrücklich sind, gebracht haben, ich habe bei euch gelesen, dass die 5 weltweit größten Fleisch- und Molkereikonzerne bereits zusammengenommen so viel Treibhausgasemissionen verursachen wie der größte Ölkonzern. Ist auch so ein Fakt oder so ein Ding, was, glaube ich, den Leuten, die uns zuhören, vor Augen führen kann, um was für Dimensionen es geht. So, ne, weil das wissen ja alle irgendwo, dass Kohlekonzerne und Ölkonzerne, dass sie Kacke sind und Klimaschaden so, aber da ist der Zusammenhang nicht so eindeutig in der, sage ich mal, Landwirtschaft so.
Und wenn ich da nochmal einsteigen darf, du hast ja so nach Horrorfakten gefragt. Also wir haben.
Ich wollte es mir Horrorfakten.
Genau, das ging ja jetzt so ein bisschen um Klima und die Tiere, was vielleicht auch ein bisschen mehr im Bewusstsein ist. Aber was ich so ein ziemlich starkes Moment auch immer finde, ist sozusagen, dass die deutsche Fleischindustrie ja nur oder die europäische auch nur so funktionieren kann, weil sie auf neokolonialen Strukturen beruht. Also weil die Futtermittel für die Tiere, die Milliarden Tiere, die hier sozusagen geschlachtet werden, beziehungsweise Millionen Tiere in Zahl irgendwann Milliarden, dass die ernährt werden durch Eiweißfutter aus dem globalen Süden, aus Mittelamerika, aus Südamerika. Ja. Und dort eben ein krasses Landgrabbing von diesen großen Landwirtschafts- und Fleischkonzernen betrieben wird. Und die Menschen, die dort leben, vertrieben werden. Die Menschen, die dort leben, nicht ihre eigenen Nahrungsmittel dadurch anbauen können, weil die Flächen dafür weggenommen werden. Und es dort auch eine starke Repression gibt für Menschen, die sich dagegen widersetzen. Und da auch Menschen umgebracht werden dafür, dass große Konzerne dort die Flächen nutzen können. Ich denke, das ist auch eine Verantwortung, die wir hier sozusagen auch haben in den Ländern, wo das passiert, wo die Auswirkungen dann irgendwie in andere Teile der Welt verschoben werden. Also auch da, ne, die Umwelt zerstört wird durch diese Monokulturen etc. pp. Ich finde, das ist auch nochmal nicht zu beachten, gerade wenn wir um globale Gerechtigkeit auch kämpfen wollen.
Genau, aber ich glaube, Tanja, ich habe so ein bisschen reingegrätscht bei dir und habe dich, glaube ich, auch ein bisschen unterbrochen. Das heißt, wenn du nochmal irgendwo den Faden aufnehmen möchtest und das nochmal ausführen möchtest, also sei es jetzt den Klimaaspekt, ne, oder vielleicht auch einen anderen Aspekt, dann möchte ich dir gerne die Chance geben noch.
Alles gut. Also genau, ich glaube, es ist irgendwie klar geworden, dass die Treibhausgasemissionen, die aus der Tierhaltung kommen, einfach wirklich groß sind und dass wir uns dem Thema wirklich einfach annehmen müssen. Aber was ja auch häufig in so Debatten zu kurz kommt, ist, und das hattest du in deiner Einleitung auch kurz erwähnt, die Biodiversität, also die Artenvielfalt. Und da mag ich auch noch mal kurz was zu sagen, weil die Tierhaltung auch da ein entscheidender Faktor ist. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch mal das ganze Thema aufmachen. Wir wissen alle, dass Millionen Arten vom Aussterben bedroht sind und dass unsere Biodiversität ja extrem in Gefahr ist. Und der Weltbiodiversitätsrat, der nennt insgesamt 5 Gründe, warum das so ist, also Ursachen für den Biodiversitätsverlust. Und für 3 davon ist die Tierhaltung direkt mit verantwortlich. Also zum einen für den Landnutzungswandel, also die Tierhaltung beansprucht unfassbar viele Flächen. Das hat Franziska ja auch gerade schon, ne? Also unter anderem im globalen Süden, aber auch hierzulande. In Deutschland dienen 60% der landwirtschaftlichen Flächen der Tierhaltung, nämlich dem Futtermittelanbau. Und das ist natürlich global ein riesengroßes Problem und sorgt dafür, dass die Biodiversität darunter leidet. Andere Ursache ist der Klimawandel. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie die Tierhaltung auch darauf eben Einfluss hat. Und ein 3. Faktor, der sehr wichtig ist, ist die Umweltverschmutzung. Also du hast ja auch schon gesagt, die ganze Kacke auf den Feldern, die Gülle auf den Feldern ist ein Problem. Wir haben viel zu viele Tiere, dadurch haben wir viel zu viel Gülle auf den Feldern. Und die dient dann nicht mehr dem natürlichen Stickstoffkreislauf und versorgt Pflanzen, sondern es ist einfach zu viel, sodass das entstehende Nitrat im Boden ausgewaschen wird, ins Grundwasser geht, in unsere Oberflächengewässer geht. Das ist eine Gefahr für die Biodiversität, weil dadurch wirklich Arten sterben, aber auch eine Gesundheitsgefahr für uns, wenn halt zu viel Nitrat nachher im Grundwasser landet. Und genau, also da ist die Tierhaltung auf jeden Fall auch ein riesengroßer Faktor.
Ja, Franziska, gerne.
Und nicht zuletzt, weil du es auch in deiner Einleitung kurz genannt hast, die Arbeitsbedingungen, die ja gerade im Rahmen der Corona-Pandemie doch endlich mal ins öffentliche Bewusstsein gewandert sind. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind einfach katastrophal. Und da sind Unternehmen wie Tönnies eben einfach so mitverantwortlich. Also die haben so eine Art von, ja, ein ganz perfides und rassistisches Arbeitssystem oder Arbeitsregime eigentlich entwickelt und Tönnies hat es vor allen Dingen durchgesetzt, wo über Subunternehmen sich die großen Konzerne aus der Verantwortung ziehen, ja, das sozusagen abgeben, gewerkschaftliche Organisierung verunmöglicht wird. Es gibt einen krassen Leistungsdruck, Akkordarbeit, Hierarchien, Zeitdruck in dieser Branche. Und ich finde, einer der krassesten Auswüchse ist eben auch die Unterbringung von diesen Menschen, ne? Also Menschen, die irgendwie aus osteuropäischen Ländern oftmals angeworben werden, um hier als Billigarbeitkräfte, was hier niemand machen will, ne? Also Tiere töten, Tiere zerlegen, ist auch eine psychisch krasse Arbeit, würde ich sagen. Das lagern wir aus, aber geben den Leuten noch nicht mal die Chance, irgendwie davon hier gut zu leben, sondern segregieren sie in irgendwelche Unterkünfte, für die sie dann auch noch horrende Mieten zahlen müssen, für irgendwie geteilte Zimmer, die dann vom Lohn direkt abgezogen werden, sowie auch die Transportkosten. Und dieses ausgeklügelte System ist eigentlich auch ganz schön krass, dass das erst so spät auch in die Öffentlichkeit gekommen ist und dass es da jetzt zwar erste Schritte gibt, das zu ändern, ne? Stichwort Arbeitsschutzkontrollgesetz, aber da noch lange nicht alles gut ist, wie wir auch sozusagen, wenn wir mit Arbeitsrechtsinitiativen sprechen, die sich da einsetzen, die sagen, klar, es gibt jetzt eine Möglichkeit der gewerkschaftlichen Organisierung durch dieses Gesetz und die ist auch passiert, also die Leute organisieren sich, sie haben direkt gestreikt, sie haben irgendwie bessere Löhne durchgesetzt, aber das Lohnniveau ist immer noch eigentlich katastrophal und diese Bedingungen in der Unterbringung und so, die sind natürlich nicht von heute auf morgen verschwunden.
Ja. Danke euch beiden. Ich glaube, es sind alles gute Punkte, sich mit der Fleischindustrie, sich mit der Tierindustrie anzulegen. Ihr seid ja von Gemeinsam gegen die Tierindustrie ein bewegungsübergreifendes Bündnis eben, das die Abwicklung oder Abschaffung der Tierindustrie, der großen Konzerne vor allem auch fordert, macht da Informationsarbeit, aber auch Protest und Aktion des zivilen Ungehorsams, etwa gegen Tönnies, Deutschlands größten Fleischkonzern. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen allgemein auf die Fleischindustrie nochmal schauen oder auf den auf diesen Markt, ne? Also der ist ja dominiert, weltweit gesehen, von großen Konzernen. Ich glaube, da vor allem dann aus dem, das ist das, was ich mir zumindest angelesen habe, jetzt nochmal in Recherche zum Gespräch hier, weil ich da ja wahrlich kein Experte bin, von brasilianischen und US-amerikanischen Konzernen, die dann auch nochmal so einen Schlachtriesen wie Tönnies nochmal in den Schatten stellen. Hm. Und in Deutschland sind es 10 Unternehmen, auf die 80% der Schlachtung kommen. So, und Tönnies ist da der unangefochtene Champ, könnte man sagen, wenn man es so ausdrücken möchte, ne? Und ist deshalb dann auch oft eben Ziel eurer Proteste. Aber könnt ihr also mal erläutern, wie sich die Fleischindustrie in Deutschland, vielleicht auch in Europa, es hängt ja auch zusammen, ne, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, für sich genommen, aber vielleicht ja auch am Beispiel Tönnies und Clemens Tönnies, der mit dem Schlachten zum Milliardär geworden ist. Also der ist schon auch auf den Milliardärs-Rankings, ne? Also jetzt nicht vergleichbar mit Dieter Schwarz oder Susanne Klatten, aber hat schon ein stattliches Vermögen gemacht mit dem industriellen Schlachten von Tieren, genau. Franziska, gerne.
Ja, wie du sagst, in Deutschland ist eine hohe Konzentration von wenigen Konzernen, die eigentlich das ganze Business in der Hand haben. Zu nennen wären da neben Tönnies auf jeden Fall noch so 3-4 andere. Ne? Das ist einmal Tönnies sozusagen mit 6,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Danach folgt PHW. Das Unternehmen kennen viele nicht. Das ist firmiert unter anderem auch unter dem Namen Wiesenhof. Das haben viele schon gehört. Mit 3,3 Milliarden Umsatz. Dann gibt es noch Westfleisch mit 3 Milliarden Umsatz. Vion, ein niederländisches oder deutsch-niederländisches Unternehmen mit 2,7 Milliarden Umsatz. Und Rotkötter, der auch im Bereich Hühnerindustrie sehr groß ist. Also Rotkötter, das Unternehmen auch mit fast 2 Milliarden Umsatz. Im Jahr Vion wird sich so, zieht sich gerade so ein bisschen aus dem deutschen Markt zurück, also wird auf jeden Fall weniger Relevanz im deutschen Fleischmarkt haben. Aber das sind so die Big Four oder Five, die man so nennen muss in Deutschland. Und insgesamt kann man sagen, dass die Fleischindustrie sich natürlich ähnlich wie andere Industrien, so sag ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine krasse Konzentration, also vor allen Dingen in Westdeutschland, muss man natürlich nochmal anders sehen als in Ostdeutschland, wie die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion sich entwickelt hat, aber es eine krasse Konzentration gab, eine krasse Effizienzsteigerung. Ne? Es gab eine Massenproduktion für den Konsum. Der Konsum ist sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg einfach in wenigen 10 bis 20 Jahren einfach hat er sich vervielfacht, der Fleischkonsum. Und darauf hat natürlich, also darauf hatte die deutsche Fleischindustrie natürlich einen großen Einfluss und hat davon profitiert und konnte immer, ja, immer mehr produzieren. Es gab eine Spezialisierung in Zucht, in Mast, in Futterproduktion, also eine krasse Effizienzsteigerung, wie gesagt, auch in anderen, vielen anderen Industrien. Und natürlich auch nur auf der Grundlage möglich von diesen neokolonialen Strukturen, über die wir gerade schon gesprochen haben, weil die Futtermittel über globale Märkte zu uns kommen konnten. Und Tönnies dann eben dazu dieses rassistische Arbeitsregime eingesetzt hat und da Löhne ganz stark drücken konnten. Lohnkosten sind ja ein sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Profite zu machen. Genau. Und all diese Aspekte haben dann eben dazu geführt, dass Tönnies sich da auch als Marktführer behaupten konnte und dieses Milliardenimperium aufbauen konnte.
Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland und Europa der Fleischkonsum rückläufig ist. Also die Menschen essen weniger Fleisch im Unterschied zum weltweiten Trend, wo wir noch immer wachsenden Konsum sehen. Wie reagieren da eigentlich die deutschen oder die europäischen Fleischriesen drauf? Also wie reagiert da zum Beispiel Tönnies drauf? Gibt es da dann noch mehr Orientierung auf Export und andere Märkte als ohnehin schon?
Ja, also Tönnies hat, wie du sagst, natürlich auch vorher schon stark auf Export gesetzt. Also große Abnehmer sind vor allen Dingen auch europäische Länder von der Fleischindustrie in Deutschland, aber auch außerhalb, also auch in die USA zum Beispiel wird Fleisch exportiert, auch in den afrikanischen Kontinent, aber gar nicht in so großen Mengen. Das sind dann bestimmte Teile, die meistens sozusagen exportiert werden, die hier nicht so gut zu vertreibbar sind, also bestimmte Teile von Tieren, die wir hier nicht essen wollen. Tönnies hat es schon auch geschafft, bestimmte Bereiche der Produktion eh schon auszulagern. Also zum Beispiel, es gibt ja eine Tendenz, immer mehr quasi zu übernehmen. Also Tönnies schlachtet, Tönnies zerlegt, Tönnies produziert Wurst- und Fleischprodukte. Aber die Mast der Tiere, die ist ausgelagert an LandwirtInnen, also an einzelne, oft familiengeführte Betriebe, die dann quasi das Risiko tragen. Also die sind dann verantwortlich dafür, das, was mit ein bisschen höherem Personalaufwand zu leisten ist, also die Tiere zu betreuen, die Tierarztkosten, die Futterkosten, das Risiko von Preisschwankungen, die natürlich von den großen Konzernen dann diktiert werden, aufzufangen. Oder auch bei Tierschutzskandalen oder bei Undercover-Recherchen, bei Tierschutzskandalen verantwortlich gemacht zu werden. Da kann sich Tönnies dann schön aus der Verantwortung zu hören. Wir kaufen ja nur das Fleisch von denen sozusagen, die Tiere von denen. Die sind dafür verantwortlich, sich für die ganzen gestiegenen Tierschutzstandards, die es ja auch gibt, darum zu kümmern, dass die eingehalten werden, dass sie investieren in Stallumbauten, in die ganzen Anforderungen und da sozusagen das Risiko abgewendet wird.
Magst du noch ergänzen, Tanja?
Na, ich habe gerade gedacht, irgendwie, also wir sind da hier vor allem mit einer Systemkritik. Also wir kritisieren sowohl das System Kapitalismus, aber als auch das System Tierindustrie, was ja ganz eng miteinander verwoben ist. Und ich finde es aber trotzdem auch wichtig, mal vor Augen zu führen, wer profitiert denn von diesem System? Also es ist natürlich dann im Beispiel Tönnies, also der Konzern, aber wer steht dahinter? Und du hattest ja auch gerade schon Clemens Tönnies angesprochen, der natürlich so das bekannte Gesicht von Tönnies ist. Und das ist also ja ein Familienbetrieb quasi. Also es gehört unter anderem auch seinem Neffen und seinem Sohn gehört auch ein 5%iger Anteil des Konzerns. Es sorgt für ein enormes Reichtum bei Clemens Tönnies und seinen engen Vertrauten auf Kosten von Tieren, Umwelt, Klima, anderen Menschen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und damit kann dann halt eben so ein Clemens Tönnies ein Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar aufbauen und ist Deutschlands reichster Fleischindustrieller und hat irgendwie mehrere Anwesen, Hotels, Villen, ein eigenes Jagdrevier in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Absurdität auch dahinter, ne? Dass dann halt auf Kosten von so viel Leid ein Mensch oder ein paar Menschen so reich werden, das zeigt halt auch ganz klar, was da schiefläuft.
Hm. Klar, wenn er es nicht wäre, dass die Systemkritik, dann würde jemand anderes in diesen Schuhen klar stehen. Aber so ein bisschen Populismus darf auch immer sein, finde ich, dafür zu haben. So. Lass mal vielleicht tatsächlich auf die Landwirtschaftspolitik schauen, die ja auch eng verzahnt ist, dann auch mit diesen großen Konzernen. Und ich habe davon gelesen, und das hat mich natürlich nicht verwundert, dass er finanzieller Unterstützer der Union ist, also der Christlich-Demokratischen Union, die ja immer groß mit den großen Agrarinteressen dann auch verbunden ist als Partei. Die Landwirtschaft ist ja, das gilt ja allgemein, sage ich mal, wie kein anderer Wirtschaftsbereich, abhängig und geprägt von staatlichen Subventionen, gerade in Deutschland und Europa. Und diese Verteilung von Geldern, die ist natürlich Gegenstand von Machtkämpfen, auch potenziell Hebel, dazu vielleicht dann nachher auch mehr, für eine sozial-ökologische Transformation. Hätte mich mal interessiert, wie ist denn der Status quo in der Fleischindustrie, was das angeht?
Ja.
Gerade so die Subvention dann halt von den zerstörerischen Logiken, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Also wie subventioniert da Berlin, wie subventioniert Brüssel da die Fleischindustrie und den Absatz tierbasierter Produkte? Genau, und ihr habt so eine Studie zum Thema auch gemacht oder wart daran beteiligt, ne, und sprecht da von einer Zahl, die mich dann erstaunt hat. 13 Milliarden. Gleichzeitig, das habe ich nochmal recherchiert, sind es so 7 Milliarden, die irgendwie Landwirtschaft subventioniert wird von der EU und vom Bund 2,4 Milliarden. Das sind so Zahlen, die ich in dem Kontext gelesen habe. Und da hatte ich mich sofort gefragt, wie passt das jetzt irgendwie zu euren 13 Milliarden nur für die Fleischindustrie? Also müsst ihr, glaube ich, auch mal ein bisschen erläutern, was ihr als Subvention in Anführungszeichen, wie ihr den Begriff da definiert und was ihr da reinrechnet letztendlich. Genau, aber ja, holt mal aus, so ein bisschen allgemein zur Frage, wie der Staat letztendlich dieses zerstörerische und ungerechte System, Ernährungssystem da mit Blick auf die Fleischindustrie unterstützt, subventioniert. Genau, und dann spreche ich gerne auch über die Zahlen.
Ja, gerne. Genau, also erstmal eine ganz spannende Zahl im Zusammenhang mit den EU-Agrarsubventionen ist, das kam letztes Jahr eine Studie dazu raus, dass 82% der EU-Agrarsubventionen in die Produktion tierischer Lebensmittel fließen. Also das lässt sich dann nochmal aufsplitten in 38% gehen direkt in die Tierhaltung und 44% in die Futtermittelproduktion. Und der Rest, also diese 18%, die übrig bleiben, die gehen dann als Subventionen in den Anbau von Getreide, Obst, Gemüse, also pflanzlichen Lebensmitteln. Und das ist echt eine große Hausnummer. Genau, und wir haben in unserer Studie 2021 haben wir die veröffentlicht, diese Zahl 13,2 Milliarden Euro festgestellt. Und das sind ja, Subventionen, die auf direkten oder indirekten Wege in die Tierwirtschaft fließen. Also wie haben wir uns dem angenähert? Da gibt es natürlich einen Unterschied. Also zum einen haben wir erstmal, wenn man die Zahlen betrachtet, die du gerade genannt hast, diese 7 Milliarden aus Brüssel ungefähr und die 2,4 vom Bund, da haben wir natürlich nicht alles mit einberechnet, weil wir natürlich nur auf die Tierwirtschaft geguckt haben. Also es ist nicht auf die Landwirtschaft insgesamt, sondern wir haben mit so Verteilungsschlüsseln geschaut, naja, wie viele, also was fließt wirklich zu den tierhaltenden Betrieben oder in die Tierwirtschaft generell. Das ist auch das, was neu an dieser Studie war, dass wir das quasi so differenziert haben. Und deswegen haben wir davon eigentlich erstmal weniger genommen. Wir haben aber insgesamt mehr mit einberechnet. Also wir haben also auch indirekte Subventionen mit einberechnet und nicht nur die Subventionen, die nachher direkt bei den Betrieben landen, weil das, also wir haben quasi die gesamte Tierwirtschaft ins Auge genommen. Also das ist quasi die Gesamtheit von allen Bereichen, die mit der Haltung von Tieren und mit der Erzeugung von den tierischen Produkten zu tun hat, also auch mit der Verarbeitung, aber auch mit der Erzeugung von Futtermitteln zusammenhängt. Und da schauen wir uns eben nicht nur diese direkten Subventionen, die die Betriebe quasi abgreifen können oder bekommen können an, sondern wir schauen uns auch Subventionen an, wie zum Beispiel die Agrarsozialpolitik, also Maßnahmen, die LandwirtInnen helfen sollen, ihre Einkommenssituation zu verbessern. Oder wir schauen uns auch die Fiskal- und Wirtschaftsförderungspolitik an. Also mit einberechnet sind zum Beispiel entgangene Mehrwertsteuer auf tierische Produkte. Das kommt zwar nicht bei den Betrieben an, das ist aber öffentliches Geld, was in die Tierwirtschaft fließt. Und tatsächlich bewertet das Bundesfinanzministerium das auch als Regelung mit Subventionscharakter. Und deswegen haben wir das auch mit einberechnet.
Also das wäre so ein Beispiel für indirekte Subventionen, wenn ich es richtig verstehe. Okay.
Oder auch mit einberechnet sind natürlich so Förderung von Akzeptanzmaßnahmen, Werbung für die Tierwirtschaft, aber auch die Übernahme von allgemeinen Kosten der Tierwirtschaft, die nicht jetzt irgendwie von Betrieben getragen wird, sondern von quasi uns, also sowas wie Grundwasserreinigung, die stattfinden muss, weil es eine Grundwasserverunreinigung durch die Tierhaltung gibt. Das ist alles mit einbezogen, also so vor- und nachgelagerte Bereiche und aber auch Posten, die eben nicht direkte Subventionen sind, sondern eben auch so Regelungen mit Subventionscharakter. Das ist aber alles öffentliches Geld, das der Tierwirtschaft zugutekommt und das wollten wir einmal darstellen. Und vielleicht ist da auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Zahl 13,2 Milliarden Euro Subventionen an die Tierwirtschaft eher noch konservativ berechnet ist, denn wir hatten ja ganz viele Bereiche gefunden, die wir gar nicht richtig quantifizieren konnten und deswegen halt auch gar nicht richtig mit einberechnen konnten. Also 13,2 Milliarden Euro ist eigentlich so eine Mindestzahl, ne? Also da sind so Bereiche wie die Forschung im Interesse der Tierwirtschaft, da ließ sich das gar nicht so genau darstellen. Oder aber auch, wie viel Geld fließt eigentlich in öffentliches Veterinärwesen, also die Veterinärämter, die jetzt gerade vom Staat bezahlt werden, um die Tierhaltung zu kontrollieren, was prinzipiell, solange es Tierhaltung noch gibt, sinnvoll ist. Aber wenn man es mal so denkt, ist das eigentlich auch Geld, was für eine Branche ausgegeben wird, die es gar nicht geben müsste. Und das müssten wir gar nicht nutzen, wenn es die Tierhaltung nicht geben würde. Und deswegen, also solche Faktoren konnten wir gar nicht richtig mit einberechnen, weil sie nicht quantifizierbar sind.
Auf jeden Fall ein Batzen Geld und was genutzt werden könnte, damit beschäftigt ihr euch ja auch, ne? Wie kann man zum Beispiel, ne, Tierhaltern ermöglichen, am Ende aus der krass industriell intensiven Tierhaltung dann auch auszusteigen, entweder zu reduzieren die Bestände, ne, oder sogar komplett auszusteigen und auf pflanzliche Ernährungsmittel umzusteigen.
Tatsächlich eher das.
Ja, genau, lasst uns nachher über die kritische Frage. Ich habe einen veganen Freund auf der Schulter und ich habe einen sehr fleischliebenden Freund auf der Schulter. Der fleischliebende Freund ist aber einer, der trotzdem sich dahinter eine planvolle, demokratisch organisierte und gesellschaftlich sozial gerecht gestaltete Reduzierung der Tierbestände auch stellen könnte. Der vegane Freund ist, so wie ihr auch, raus aus der kompletten Tierhaltung, kein Fleisch mehr überhaupt. So, ne? Genau, lasst uns darüber später sprechen. Vielleicht, ihr verbindet ja auch irgendwie utopischen Punkt mit auch realpolitischen Schritten, so in euren Forderungen oder in euren Zielen.
Klar.
Also lasst mal drüber sprechen, was denn für so einen Ausstieg aus der Fleischindustrie, was da aus eurer Sicht denn nötig wäre und wie es sich auch realpolitisch quasi auch auf eine Art, wenn natürlich gesetzt wird, man hat den nötigen Druck auf die Politik, von alleine kommt die natürlich nicht drauf. Also wie ließe sich aus eurer Sicht denn die krasse Reduktion der Tierbestände, wie ließe sich das organisieren? Was sind da auch weitergehende Forderungen, die damit verknüpft sind? Ja.
Ich mag vielleicht einmal noch ganz kurz so ein Beispiel dazu geben, also weil wir gerade über realpolitisch gesprochen haben, für wie es laufen könnte und wie es nicht gut läuft. Also ganz konkrete Beispiele, die jetzt das grüne Bundeslandwirtschaftsministerium der letzten Jahre betrifft. Und zwar gab es unter anderem zwei Dinge, die von dem Landwirtschaftsministerium in Bezug auf Tierhaltung kamen. Und das ist einmal etwas, was grundsätzlich ich jetzt mal als Schritt in die richtige Richtung werten würde, nämlich das sogenannte Chancenprogramm Höfe, wo LandwirtInnen dabei unterstützt werden sollten. Also es sollten Gelder freigegeben werden, 30 Millionen Euro insgesamt, die dann diese Transformation von tierhaltenden Betrieben zur Produktion von alternativen Proteinen sollten die bereitgestellt werden. Also aus meiner Sicht erstmal so ein Schritt in die richtige Richtung, die Transformation angehen, mit natürlich viel zu wenig Geld insgesamt. Und gleichzeitig wurde aber auch eine Milliarde für den Umbau der Tierhaltung verabschiedet. Das sind dann wieder so Subventionen, die sollten gehen oder die sollen gehen in Investitionen für bessere Ställe. Also ich mache gerade so Anführungszeichen, denn bessere Ställe bedeutet dann, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Platz haben, dass die dann vielleicht ein bisschen bessere Lüftungssysteme haben. Solche Kosten sollen damit gedeckt werden. Da wurde eine Milliarde für quasi gegeben und fürs Chancenprogramm Höfe, für so einen sinnvollen Schritt der Transformation, 30 Millionen. Und daran sieht man halt auch ganz klar diesen Pfad von Stabilisierung der Tierhaltung. Weil wenn jetzt natürlich Investitionen, wenn LandwirtInnen jetzt Investitionen tätigen in ihre Ställe, dann sind das langfristige Investitionen, die sie nicht einfach in 5 Jahren wieder, also auflösen können. Da sind dann auch irgendwie Kredite mit verbunden und so weiter. Das heißt, wenn wir wirklich ernsthaft die Transformation angehen wollen, ist so eine Milliarde für den Umbau der Tierhaltung, also sowieso sehr scheinheilig, weil das auch nicht zu wahnsinnig viel mehr Tierwohl führt, ist einfach nicht der richtige Weg. Also das um einfach mal kurz nochmal so eine Dimension, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren und was ist da quasi sinnvoll und was eher nicht so.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Dissens braucht nämlich dringend euren Support. Nur mit eurer Hilfe kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Wenn du noch nicht Fördermitglied bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Fördermitglied kannst du schon ab 3 Euro im Monat werden und du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast, aber auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie du Dissens supporten kannst, das erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Tanja und Franziska vom bewegungsübergreifenden Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie.
Genau, was wäre denn aus eurer Sicht sinnvoll? Also alle wissen jetzt, okay, ihr seid Gemeinsam gegen die Tierindustrie, bewegungsübergreifendes Bündnis, setzt euch ein für die Abwicklung der Tierindustrie. Was würde das denn recht konkret beschrieben bedeuten und welche Forderungen schließen sich daran an? Das betrifft ja auch so Sachen wie dann eben TierhalterInnen, dann auch was anderes zu ermöglichen. Das ist ein Aspekt davon, ne, Franziska?
Ja, vielleicht wichtig nochmal zu sagen, wir sind ein Aktionsbündnis. Also das, was wir bisher gemacht haben, sind vor allen Dingen auch Aktionen, Blockaden, öffentlichkeitswirksame Aktionen, wo wir in den Diskurs eingreifen wollen, wo wir sozusagen auch radikale Forderungen nach vorne bringen wollen, um überhaupt Dinge auch erstmal möglich und sagbar zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, worauf wir uns konzentrieren. Aber natürlich haben wir Ideen dazu, wie so ein Weg aussehen könnte und was es dafür gesellschaftlich bräuchte. Und vorweg ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass so eine Transformation natürlich nicht nur große Unternehmen wie Tönnies betrifft, wo es irgendwie ziemlich klar ist, was man da irgendwie fordern könnte, sondern dass das natürlich vor allen Dingen auch Betriebe und LandwirtInnen trifft und dass das mit denen zusammen und auch sozial gerecht gestaltet werden muss. Da haben wir natürlich auch, wenn wir anknüpfen an das, wo die öffentlichen Gelder hingehen, was wir gerade gehört haben, was unsere Studie rausgefunden hat, natürlich viele Hebel, wo man ansetzen kann. Also Umstiegsprogramme oder Umstiegsprämien für tierhaltende Betriebe, die sozusagen aussteigen wollen aus der Tierindustrie. Das Thema quasi finanzielle Förderung oder Schuldenerlass könnte man sich angucken, weil eben, wie schon gesagt, viele Betriebe hoch verschuldet sind. Man kann aber auch im Bereich Forschung gucken, also eigentlich müsste es mehr Forschung geben, mehr sozusagen Untersuchung von, wie können denn alternative Produktionen von pflanzlichen vor allen Dingen Lebensmitteln aussehen. Mhm. Ein großer Bereich, würde ich sagen, ist auch öffentliche Verpflegung. Wenn man sich anguckt, wie Kantinen, Schulessen gerade aussehen, da gäbe es einen riesigen Hebel, dort ökologische, nachhaltige, pflanzenbasierte Lebensmittel im großen Stil für alle zugänglich zu machen. Das ist ja auch das Thema Armut, betrifft es ja auch sozusagen, wer kann sich eigentlich welche Lebensmittel heutzutage leisten. Da gäbe es einen riesen Hebel und natürlich auch diesen Bereich der Ernährungswende, also was wir auch vorhin schon Thema hatten, es gibt eine große Lobby, es gibt eine große Werbung und irgendwie Anreize dafür, was wer zu essen hat und da gäbe es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, da die Anreize für pflanzenbasiertes Essen auf jeden Fall nochmal zu stärken. Und generell ist unsere Hauptforderung natürlich erstmal, dass es eine solidarische und ökologische Agrarwende geben muss und die auch nur basisdemokratisch geht und nicht profitorientiert. Also wir knüpfen natürlich an Vergesellschaftungsforderungen, auch die es ja in anderen Bereichen auch schon gibt, wie Wohnen, Energie, Mobilität, dass wir auch da sagen, wir müssen eine Nahrungsmittelproduktion schaffen, die nicht profitorientiert ist, sondern die bedürfnisorientiert ist. Und dafür müssen mehr Menschen auch einbezogen werden in die Planung. Also das heißt sowohl die LandwirtInnen, das muss natürlich auskömmlich sein für die LandwirtInnen, wie sie produzieren, aber auch zum Beispiel die Arbeitenden und ArbeiterInnen in der Industrie. Die müssen natürlich auch mitentscheiden, wie und was produziert wird. Und genau, das wäre dann so das Thema Vergesellschaftung von Betrieben, Demokratisierung von Prozessen. Aber auch abgesehen davon, wenn man nochmal ganz praktisch hinguckt, das Thema Neokolonialismus, globale Ungerechtigkeit, hatten wir auch ein Futtermittelimportverbot, würde sofort die Fleischindustrie vor ein Riesenproblem stellen. Und das wäre natürlich irgendwie auch, also das muss natürlich auch ne, global gerecht geschehen, aber zu sagen, wir können nicht mehr darauf bauen, in anderen Bereichen der Welt die Natur und die Lebensgrundlagen von so vielen Menschen zu zerstören, das muss ein Ende haben. Und dann wäre es auch gar nicht mehr möglich, so wie wir produzieren, gerade zu produzieren. Das würde schon automatisch ganz, ganz viel Tierproduktion verunmöglichen. Und da sozusagen auch zu gucken, was gibt denn eigentlich die Fläche, die wir haben, her zu produzieren. Da gibt es, denke ich, ganz schön viele Hebel und Möglichkeiten. Ich weiß nicht, willst du vielleicht noch ergänzen, Tanja?
Ja, ein Punkt, den wir im Zuge unseres gemeinsamen gegen Tönnies-Projekts auch fordern, sind Entschädigungszahlungen von großen Konzernen. Also wir nennen das so ganz plakativ, Tönnies muss zahlen. Tönnies ist natürlich verantwortlich für unfassbar viel Schaden an Umwelt, an Tieren sowieso, aber auch an Menschen, also so in Bezug auf Arbeitsbedingungen, aber auch die Ausbeutung im globalen Süden. Und wir sagen halt, diese großen Konzerne, die davon profitiert haben, die müssen zur Verantwortung gezogen werden und die müssen da jetzt auch Wiedergutmachung leisten und zum Beispiel Gelder dafür bereitstellen, dass wieder aufgeforstet werden kann, dass Menschenrechte eingehalten werden können. Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, da kann man irgendwie groß denken, aber auf jeden Fall ist uns klar, dass die auch Verantwortung tragen müssen und auch ihren Teil dazu beitragen müssen, ja, dass sich was verändert.
Ein Aspekt, entweder ich habe ihn überhört oder er kam noch gar nicht zur Sprache. Also wir essen natürlich zu viel Fleisch und zu viel tierische Produkte. So viel ist klar. Aber wenn ihr von der drastischen Reduktion der Tierbestände sprecht, was meint das denn? Und ich meine, ihr habt da wahrscheinlich irgendwie jeder persönlich irgendwie eine bestimmte Vorstellung davon, ne? Und dann habt ihr vielleicht als Bündnis aber auch eine strategische Forderung, um euch in den, weiß ich nicht, Diskurs einzubringen zum Thema. Ich habe bei euch zum Beispiel gelesen, irgendwie mithilfe geeigneter Maßnahmenpakete, wie zum Beispiel eben das Ganze sozial gerecht zu gestalten, Alternativen für Tierhalter und Beschäftigte anzubieten, ne? Förderung ökologischer und solidarischer Anbauprojekte, mehr pflanzenbasierte Anbau, dass man dann den Abbau von mindestens 80% der aktuellen Tierbestände bis 2030 erreichen könnte. So macht es vielleicht nochmal ein bisschen greifbar.
Also unsere Utopie ist natürlich eine, wo wir sagen, wir brauchen eine Agrarwende, die auf pflanzenbasierten Produkten basiert, weil wir glauben, dass nur so alle gut, gerecht und nachhaltig ernährt werden können. Im Prozess dahin ist, finde ich, schon schwierig, so ganz konkrete Punkte zu sagen, dann und dann müssen so und so viele Tiere irgendwie gehalten oder nicht gehalten werden, weil das natürlich ein gesellschaftlicher Prozess ist und wir sehen unsere Aufgabe darin, da Möglichkeitsräume zu eröffnen und radikale Forderungen, Positionen auch sichtbar und greifbar zu machen, dass das möglich ist und dass das vor allen Dingen auch nötig und geboten ist. Also alles das, was gesellschaftlich gerade passiert, wie du sagst, es gibt ein Bewusstsein dafür, Fleisch ist irgendwie voll schlecht und so und wir müssen irgendwie ein bisschen was ändern und jeder muss ein bisschen was mehr, weniger konsumieren, aber irgendwie läuft schon ganz okay. Das ist einfach falsch. So, wir müssen einfach weg von diesem System der Tierindustrie, sonst können wir uns nicht langfristig und die ganze Welt sozusagen ernähren.
Ja, es ist ja als, sage ich mal, soziale Bewegung oder als Bewegung geht man nicht mit dem Kompromiss schon in die Debatte. Also ihr dürft ruhig mit euren Maximalforderungen. Aus meiner Sicht wäre es natürlich schon ein Fortschritt, wenn am Ende 5 Schweine auf besagtem Parkplatz stehen würden und nicht 12 Schweine.
Also ich glaube, womit wir auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist immer, dass oft auch darauf geguckt wird, was darf ich denn dann noch? Und nicht zu gucken, was muss eigentlich erstmal passieren sozusagen. Und wo wir dann am Ende, deswegen meinte ich, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir natürlich gemeinsam begehen und bestimmen und entwickeln. Also das ist ja auch Teil von Demokratisierung. Wir wollen ja niemandem vorschreiben, was er oder sie zu tun hat. Aber wir sehen, dass es einen riesigen Bedarf gibt. Wir haben natürlich auch eine Perspektive darauf. Wir sagen, viele von uns sagen, jedes Tier, das getötet wird, ist eins zu viel, weil es wollte leben. Mhm. Aber was wir als Gesellschaft am Ende daraus machen, das jetzt sozusagen so ein bisschen vorwegzunehmen, ist für uns einfach so ein bisschen schwierig, weshalb wir erstmal sagen, wir müssen einfach losgehen, wir müssen eigentlich rennen, weil uns die Zeit wegläuft und es einfach so viele, die Krisen haben wir ja genannt, krasse Krisen gibt, die jetzt eine Lösung brauchen und nicht irgendwie in 30 Jahren.
Mhm. Ja, und ich will an dem Punkt auch nochmal darauf eingehen, dass viele so eine Vorstellung von Tierhaltung haben, die so ein bisschen idyllisch ist oder so. Also so eine, das geht häufig mit dieser Vorstellung von, in Anführungsstrichen, gutem Fleisch oder Biohaltung einher und dass wir eigentlich nur dieses System quasi so ein bisschen reformieren müssten und irgendwie die Standards verbessern müssen. Also wir können über Biohaltung, da könnte man nochmal separat ganz viel sprechen, weil die Biohaltung, die verursacht auch immenses Tierleid und es ist gar nicht so viel besser wie die konventionelle Tierhaltung. Und was man am Ende auch immer noch sehen muss, ist, dass die Tiere immer noch geschlachtet werden. Und das ist auch was, das ist natürlich aus unserer Position einfach auch nicht in Ordnung. Also ich glaube, wir hatten 2023 über 750 Millionen geschlachtete Tiere in Deutschland und die sterben nach einem Bruchteil der Lebensdauer, die sie eigentlich hätten, wenn man sie einfach leben lassen würde. Und auch bei der Schlachtung entstehen unfassbare Qualen, nicht nur durch Angst und Stress, weil das sind empfindsame Lebewesen, die irgendwie auch mitkriegen, dass hier was nicht richtig läuft, sondern eben auch durch so Fehler in den Betäubungsmethoden. Also da gibt es auch Studien zu, dass da echt viele Tiere noch bei der Schlachtung leiden. Das heißt, es fällt da auch irgendwie schwer, so zu sagen, naja, wenn wir jetzt bei 50% der Bestände sind, wäre erstmal gut. Natürlich ist das besser als jetzt, aber wir wollen schon langfristig einfach raus, auch um dieses Tierleid einfach auch wirklich nicht mehr zu haben.
Ja, ihr habt da halt auch eine tierethische und antispeziesistische Position. Das ist jetzt nicht meine, aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass zu viel Fleisch gegessen wird und dass eine Agrarwende eine massive Reduktion der Tierbestände bräuchten, ja. Und dass sie auch möglich ist, Gesetzmannschaft den politischen Willen dafür. Deshalb würde ich gerne mal mit euch über die ja, wichtigsten Hindernisse sprechen auf dem Weg zu einer zukunftsfähigeren Ernährungsweise. Und da kann man natürlich die Agrarlobby oder muss man die Agrarlobby nennen, die mehrheitlich konservativ ist und krass mächtig ist. Wir haben es bei den Bauernprotesten zuletzt gesehen. Die haben Gehör in Politik und Medien. Und wir haben auch eine Landwirtschaftspolitik, die den Herausforderungen der Zeit nicht gerecht wird. Also das grüne Landwirtschaftsministerium war schon nicht toll. Aber jetzt gibt es ein unionsgeführtes Landwirtschaftsministerium voraussichtlich bald. Und da wird auch ein Rollback kommen. Mehr Tierhaltung steht da auf dem Programm und dafür muss man nicht mal so einen Klimaleugner und Straftäter wie Günther Felsner als Bundeslandwirtschaftsminister haben. Das bleibt uns ja jetzt wahrscheinlich erspart. Aber worüber ich jetzt gerne hier sprechen möchte, weil ich denke, dass das über all dem dann doch irgendwie schwebt, ist der mentale Überbau unserer Gesellschaft, wo Fleischkonsum mit Wohlstand und Freiheit kulturell verknüpft sind. Und es wird von den Rechten ja auch so im Kulturkampf bedient. und wo soziale Gerechtigkeit immer durch auch eine Ausweitung von Produktion und Konsum hergestellt wurde. Also billiges Fleisch für alle, das war und ist noch immer die Losung bis heute. Mhm. Und eine massive Reduktion der Tierbestände, wie ihr das fordert, das würde das Schnitzel am Ende, das ich im Restaurant beispielsweise esse, zu einem knappen und teuren Gut machen. Also nimmt man eure Vision mal ernst, dann würde das morgen dann 100 Euro kosten, statt wie bisher irgendwie zwischen 25 und 30. Ja, und schon heute ist ja so, dass armutsbetroffene Menschen sich kein Fleisch leisten können, aber dann ist die breite Bevölkerung wäre dann betroffen so, und es könnten sich nur noch reiche Menschen Fleisch leisten. Und klar, es ist heuchlerisch, wenn da Leute, die sonst kein Interesse an der Mehrheit der Menschen haben, dass die ausgerechnet beim Auto oder beim Schnitzel dann den sogenannten kleinen Mann für sich entdecken und damit gegen notwendiges grünes Schrumpfen ankämpfen. Mhm. Ne? Also da stehe ich nicht. Ich bin nicht gegen Verzicht. Also wir müssen auf Fleisch verzichten de facto. Aber der Verzicht, der muss halt aus meiner Sicht sozial gerecht gestaltet sein. Und das ist ein dickes Brett. Also es wird schwierig genug, die Leute davon zu überzeugen, für das Klima, für die Tiere oder für ausländische ArbeiterInnen zu verzichten. Aber wenn das dann nicht erwartbar gerecht passiert, etwa indem rationiert wird, alle unabhängig vom Portemonnaie zweimal im Jahr vielleicht einen Gutschein für ein geiles Fleischgericht im Restaurant bekommen, so könnte ich mir, keine Ahnung, so eine ökosozialistische Utopie vorstellen. Wenn das nicht irgendwie so gerecht gestaltet wird, dann gewinnt man mit so einer Forderung wie der radikalen Reduktion von Tierbeständen, was am Ende bedeutet, Fleisch wird teurer, knapper, teurer. Da gewinnt man mit so einer Idee keinen Blumentopf, denke ich. Aber hätte mich interessiert, wie ihr darüber denkt.
Also ich würde vielleicht mit dem Thema Verzicht starten, weil das oft so nach vorne gebracht wird. Und was, finde ich, mir oder uns auch Hoffnung macht, ist ja schon, dass es auch einen Generationenwechsel gibt. Also diese Idee von billigem Fleisch für alle, das kommt ja auch aus einer Erfahrung und einer Generation. Und da gibt es ja auch einen Wandel. Also man sieht immer mehr junge Leute ernähren sich anders. Ich persönlich bin ja schon in den späten 90ern vegan geworden. Da wusste noch niemand irgendwie, was dieses Wort heißt. Und das hat sich in den letzten Jahren ja auch krass verändert. Und ich habe das Gefühl, ich verzichte auf nichts schon von Anfang an, weil es für mich nichts ist, was erstrebenswert ist, was ich da esse sozusagen. Aber das ist natürlich meine persönliche.
Aber das ist dein persönliches Ding, genau, weil ich hätte das Gefühl, ich verzichte auf was. Das, genau, das muss ich auch sagen können. So. Also,
absolut.
Ich war mal vegetarisch, mittlerweile bin ich aber wieder bei maßvollem Fleischkonsum angekommen. So, und ihr werdet nicht von heute auf morgen irgendwie dazu kommen, dass die Leute irgendwie zu dieser Einsicht kommen, dass sie jetzt alle vegan leben müssen. So. Und da stellen sich dann schon diese Gerechtigkeitsfragen, wenn man dann Tierbestände radikal reduziert. Ne? Was bedeutet das dann am Ende im Supermarkt? Und ich meine, die Linke, die macht gerade irgendwie Werbung dafür, Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer zu reduzieren. Ihr sagt irgendwie, die Mehrwertsteuer für Fleisch müsste eigentlich radikal hochgesetzt werden, um mit dem Geld dann am Ende vielleicht auch wieder, keine Ahnung, den Umstieg auf pflanzenbasierte Ernährung zu finanzieren oder sowas. Ne? Das sind ja schon reale Widersprüche irgendwo.
Absolut. Und wie du sagst, es ist halt, es geht nicht von heute auf morgen. Und ich, ne, wie wir schon gesagt haben, es ist auf jeden Fall auch ein langer Prozess sozusagen. Was sind irgendwie gute Lebensmittel? Was sind Lebensmittel, die wir essen wollen und können? Aber natürlich hast du recht. Erstmal haben Leute irgendwie Angst, ihnen wird was weggenommen. Und ich finde aber, ich würde es nochmal kurz umdrehen, weil es ist ja jetzt schon so, dass sich Leute, die in Armut leben, Gemüse nicht leisten können. Also es ist ja auch eine Frage von der Preispolitik, wo. Und das hatten wir ja auch das Thema, wo fördern wir? Wo geht eigentlich Geld rein sozusagen? Weil ja klar, im Moment ist es halt das billige Hühnchen, aber auch nur, weil so viel Geld sozusagen da reinfließt. Hm. Und ich finde es schon, genau, es gibt auch eine Idee von vielen, die sagen, gut, die Schwellenländer jetzt, ne, alle wollen irgendwie mehr Fleisch essen. Das wird selbst von uns, sag ich mal, oft den Leuten ja gar, also ne, gibt's ja so einen Diskurs auch, den Leuten wird es nicht gegönnt, dass die jetzt auch so viel Fleisch essen wie wir. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen hingucken, zu sehen, was sind eigentlich auch planetare Grenzen, welche Grenzen haben wir und die sozusagen auch einzubeziehen. Aber natürlich ist nicht unsere Idee irgendwie, dass es nur noch Fleisch für Reiche gibt, auf gar keinen Fall, sondern wir wollen gute, gesunde, nachhaltige Lebensmittel für alle. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar. Aber dass wir da auf den verschiedenen Ebenen, also sowohl was die Förderung angeht, aber auch was einen gesellschaftlichen Diskurs angeht, arbeiten müssen, das ist uns auf jeden Fall bewusst.
Ja. Ja, und da ist ja auch total spannend, sich zu fragen, woher kommt diese Angst vor Verzicht? Und das ist ja auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, über Ewigkeiten aufgebautes Bild, auch aus der Industrie. Sowas wie, ach, keine Ahnung, wir brauchen alle Milch, damit unsere Knochen nicht kaputt gehen, oder Männer müssen viel Fleisch essen, damit sie besonders männlich sind, was auch immer das bedeutet. Also solche solche Aspekte, die sind so krass in der Gesellschaft irgendwie verankert, dass Menschen dann eben auch irgendwie vielleicht irgendwie so Angst haben davor. Ja, wenn uns jetzt Fleisch und tierische Produkte weggenommen wird, also das will ich nicht. Und dieser Freiheitsgedanke, über den wir gerade auch schon mal kurz gesprochen hatten. Und das kann man ja aber auch umdrehen. Also ich meine, wir können ja auch einfach positive Impulse setzen und wir können Werbung für eine gerechte Transformation machen, anstatt für ausbeuterische Tierprodukte. Und wir können, also es gibt ja ganz, ganz viele Formen. Also wir haben jetzt gerade über Preispolitik gesprochen, aber eben auch Werbung, Nudging, all solche Dinge können passieren, um auch so die breite Bevölkerung davon zu überzeugen, vielleicht nicht alle, aber so grundsätzlich, dass das schon sinnvoll ist, diese Transformation anzugehen. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben nicht nur also in so einer bestimmten Bubble bleiben, sondern dass wir eben als Bündnis uns auch breit aufstellen. Also unser Ansatz ist da eben auch schon, mit LandwirtInnen zusammenzukämpfen oder mit Gewerkschaften zusammenzukämpfen, weil das einfach total wichtig ist, dass wir da irgendwie alle zusammenstehen und gemeinsam ein neues Ernährungssystem einfordern und gemeinsam uns auch für die einsetzen, die eben von diesen großen Konzernen unterdrückt werden. Also weil im Endeffekt sind LandwirtInnen da genauso von betroffen. Und das ist uns auch ein großes Anliegen, dass wir da jetzt nicht nur quasi, also in Anführungsstrichen nur so eine Tierrechts- und Klimaperspektive fahren, sondern dass wir eben auch nach links und rechts schauen und gucken, was sind eigentlich andere Menschen, die hier betroffen sind und die kämpfen und wie können wir das so bündeln? Also so Stichwort Banden bilden, ne? Also das ist ein total wichtiges Ding und das macht auch Hoffnung, dass es da eben mehrere gibt. Und vielleicht, ich will noch ergänzen, dieses Thema auch in der Linken noch ein bisschen stärker zu machen, ne? Also wir sehen uns ja als Teil linker Kämpfe und würden uns aber sehr freuen darüber, wenn das Thema da auch einfach mehr Raum und mehr Platz bekommt, weil es ist einfach ein absolutes Ungerechtigkeitsthema, sowohl sozial als auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Und auch da sehen wir auf jeden Fall noch viel Potenzial für, naja, dass es einfach noch mehr Support bekommt aus der Linken.
Was erlebt ihr da denn? Also, dass das als Nischenthema abgetan wird, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, strategisch gerade gibt es Wichtigeres, keine Ahnung, angesichts von Faschisierungstendenzen oder was sind die Sachen, die ihr erlebt?
Also ich würde sagen, genau, viel und lange wurde es oft als Nischenthema angesehen. Ich würde sagen, es gibt da auch eine Veränderung, es gibt eine Offenheit, auch weil es eben bewusster wird, wie wichtig dieses Thema ist. Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen diese Angst, wir wollen Leuten was wegnehmen. Wir gucken auf diesen persönlichen Konsum. Also Leute fühlen sich vielleicht auch angegriffen davon, was eigentlich gar nicht unsere Idee ist, sondern wir denken, wir haben eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und leiden alle unter diesem System. Und da braucht es, glaube ich, einfach ein bisschen Mut, auch Berührungsängste, Vorbehalte abzulegen und aufeinander zuzugehen und nicht mit so einem Überzeugungswillen oder so, du musst jetzt das und das so und so machen und ihr müsst jetzt alle auch das und das so und so machen, sondern irgendwie gucken, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten und an welchen Stellen sind wir uns vielleicht auch noch uneinig. Und das ist aber auch okay. Also das ist auch der Grund, weshalb wir dieses Bündnis ja gegründet haben, dass wir rauskommen aus so einer kleinen, genau, Nischenbewegung, sondern sagen, es ist ein breites Thema und wir sind auch bereit dazu, auch Widersprüche auszuhalten für den Moment, weil eigentlich eint uns mehr, als dass es uns trennt.
Vielleicht sagt ihr noch einen Aspekt, weil die ja so zentral sind zu TierhalterInnen, weil ihr schon gesagt habt, da seid ihr auch in Diskussionen mit Leuten, ne? Wie ergibt sich das und wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht ihr vielleicht auch auf Leute zu, um sie auch für so eine Vision zu gewinnen, der Selbstabwicklung, aber dann machen die natürlich im Idealfall was anderes, ne?
Also wo wir in Kontakt kommen, zum Beispiel mit TierhalterInnen oder gekommen sind, ist auf unseren Camps. Da haben wir explizit, wir sind ja in die Region gegangen, wo es eben diese große Dichte an Mastanlagen zum Beispiel gibt, um die Schlachthöfe herum quasi, wo wir explizit dazu eingeladen haben, dass die TierhalterInnen oder die Menschen aus der Region auch zu uns kommen, ins Camp kommen, mit uns diskutieren, um genau diese Berührungsängste, die ja erstmal bestehen, wenn man nur so hört, gemeinsam gegen die Tierindustrie, abzubauen und zu sagen, hey, wir sind hier Menschen, eigentlich sind wir auf eurer Seite. So, wir wollen, also ihr leidet auch unter diesem krassen System der Ausbeutung, unter diesem Preisdruck, unter diesem Druck von den großen Konzernen. Ihr müsst irgendwie um eure Existenz kämpfen und wir wollen mit euch zusammen Lösungen finden. Und das passiert an solchen Stellen eigentlich am besten, wo man sich persönlich begegnet, wo man ins Gespräch kommt und sieht, ach so, die wollen gar nicht irgendwie in meinen Stall einbrechen. Das ist immer so ein bisschen die größte Angst, ne? Das sind die wollen in den Stall einbrechen und veröffentlichen dann diese Bedingungen. Ich mir denke, eigentlich solltest du keine Angst haben. Aber wenn du die Angst hast, aber das ist nicht das, was wir machen, sozusagen, sondern wir wollen mit euch zusammen irgendwie an einer anderen Landwirtschaft arbeiten. Und wenn die das merken, sozusagen, ach, die sozusagen sind gar nicht irgendwie so, dass sie mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, du bist jetzt der Schlimme und schuld, sondern es gibt etwas anderes, was schuld ist, nämlich ein System dahinter, dann ist da schon mal eine viel bessere Basis und dann kann man auch ins Gespräch kommen und, wie gesagt, voneinander lernen und hören, wie wären denn eigentlich Wünsche von Seiten der Landwirtschaft, weil natürlich bei uns im Bündnis sind sind wenige LandwirtInnen oder Menschen, die auch Landwirtschaft betreiben aktiv, sondern es ist ein klassisches Bündnis aus auch Menschen, die auch aus einer linken Bewegung kommen, in Großstädten wohnen etc. pp. Und da irgendwie auch voneinander zu lernen und miteinander ins Gespräch zu gehen, ist auf jeden Fall ein großer Gewinn. Oder auch mit Organisationen im Bereich der Landwirtschaft sozusagen ins Gespräch zu gehen und mit denen gemeinsame Aktionen zu planen. Das haben wir auch schon gemacht und da sind wir auch auf jeden Fall dabei, auch weiter zu gucken, wo gibt's Begegnungspunkte und haben da spannenden Austausch.
Ja, voll spannend, weil es erinnert mich jetzt daran, dass ich letztes Jahr auf der Vergesellschaftungskonferenz bei Berlin war und da waren dann auch von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft einige Leute da und die schon auch beklagt haben, wie in der Linken da so eine Stadt-Land-Trennung gibt und so weiter. Und deswegen hätte mich mal interessiert, ob ihr auch zu denen irgendwie fruchtbare Kontakte pflegt. Die beschäftigen sich ja auch viel dann damit, wie kriegt man irgendwie LandwirtInnen tatsächlich, wo eben so konservative Stimmen dominant sind, aber es ja auch Ansatzpunkte gibt, sage ich mal, da Leute zu gewinnen für eine agrarökologische Wende. So. Und das ist ja das, was die, glaube ich, viel befasst. So.
Ja, absolut. Und mit der jungen ABL sind wir auf jeden Fall auch in Kontakt und im Austausch. Wir hatten auch schon eine Vertreterin in unserem Podcast zu Besuch, dass wir auch da die Stimmen laut machen. Da war das Thema Boden und Land und Eigentum. Das ist heute ja auch komplett rausgefallen. Das ist ja auch nochmal ein riesiges Thema. Genau. Und da suchen wir auf jeden Fall auch die Bündnisse und die Gemeinsamkeiten und die Orte, wo wir uns auch gegenseitig unterstützen können, aber haben natürlich auch Diskussionen darüber, wie genau wir uns so eine Agrarwende dann auch vorstellen.
Was mich noch interessiert hätte, ihr beiden, ihr habt da ja auch, und das habt ihr schon geschildert, ne, da auch die Vorstellung, irgendwie solche Fleischkonzerne abzuwickeln auf eine Art, ja. Wenn wir jetzt gesellschaftlich durch genug Druck alle zu der Einsicht kommen würden, und da ist noch viel zu tun definitiv, dass wir die Tierbestände, unseren Fleischkonsum massiv reduzieren müssen, dass wir den TierhalterInnen, die ja andere sind als Tönnies, habt ihr ja schon beschrieben, ne, das haben die ausgelagert, das machen die nicht selbst so und können dann auch bestimmte Probleme dann von sich fernhalten. Wenn wir denen andere Möglichkeiten des Erwerbs, ja, im Allgemeinen gesprochen, ermöglichen würden durch pflanzenbasiert oder eben auch vielleicht im ersten Schritt durch eine radikale Reduktion, wie auch immer, Reformrevolution.
Oder auch dadurch, dass sie Klimaschutzmaßnahmen durchführen, ne? Dass sie sozusagen Landschaftspflege betreiben und das auch vergütet wird, entsprechend davon auch ein Auskommen möglich ist.
Voll. Franziska, danke für den Hinweis. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Genau, wenn dadurch die Tierbestände schrumpfen würden, dann würde natürlich auch massiv der Umsatz von Tönnies am Ende abstürzen und das Vermögen von Clemens Tönnies würde radikal schnell zusammenschrumpfen. Ähnlich schnell in einem kleineren Umfang wie jetzt das Vermögen von Elon Musk gerade, was ja eigentlich letztendlich auch auf der Eigentümerschaft von Tesla basiert und den großen Image-Schaden, den es da gibt. Weiß gar nicht, ob er jetzt noch der reichste Mensch der Welt gerade ist, so. Oder ob er jetzt in, vielleicht, weiß ich nicht, einem Jahr oder zwei das noch ist. Who knows? We'll see. Mhm. Aber mir stellt sich die Frage, warum da jetzt einen Fleischriesen vergesellschaften, den man ja eigentlich einfach weghaben will. Also was würde man denn mit den ganzen Fleischfabriken am Ende machen? Abwicklung oder Umwandlung, Franziska?
Genau, also Vergesellschaftung, Konsolidation, Umbau, Abwicklung kann man alles nennen. Also man kann sich ja angucken, es gibt ja schon Ansätze, wo die Fleischkonzerne das selber machen. Die haben ja auch gecheckt, dass der Markt sich ändert und dass die einfach ihre Wurstfabriken von tierischen Eiweißen zu pflanzlichen Eiweißen umbauen. Also alle Fleischkonzerne steigen ja total ein in diesen pflanzenbasierten Markt, Produktion von veganen und vegetarischen Produkten. Das boomt total. Das ist auch ein Teil sozusagen von einer Entwicklung, die es gerade in der Fleischindustrie gibt oder bei den Fleischkonzernen gibt. Und da sieht man, dass es eigentlich auch möglich ist, zum Beispiel über den Anbau von Leguminosen, von anderen Eiweißpflanzen sozusagen auch die Produktionsstätten, die es jetzt schon gibt, einfach umzunutzen. Da gäbe es auf jeden Fall großes Potenzial. Klar, die Schlachtfabriken selber, die müssten natürlich abgerissen, umgebaut, I don't know werden. Man könnte sich überlegen, was man damit macht. Es gibt schon Ansätze wie, dass auch die Mast, also die Ställe, in denen jetzt Tiere gehalten werden, könnte man zum Beispiel zu Pilzfarmen umbauen. Also wir denken da schon auch, dass es da viele Möglichkeiten gibt, die diesen Konzern oder die Einrichtungen der Tierindustrie, die es heute gibt, einfach eine andere Nutzung zuzuführen. Und dafür bräuchte es aber natürlich, und deshalb ist das auch unser Fokus, auch einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir das wollen und dass wir das auch finanzieren auf eine gewisse Weise und dass wir das auch sozusagen vorantreiben.
Ja, Shiitake statt Schweine, das wäre doch mal was. So ein grundlegender Wandel, wie der euch vorschwebt in der Landwirtschaft und in der Landwirtschaftspolitik, das zu erstreiten, das ist alles andere als einfach. Ihr seid natürlich dran, aber vielleicht könnt ihr nochmal zusammenfassend auf eine Art dieses Gespräch zusammenfassend für unsere Zuhörenden nochmal sagen, worauf es aus eurer Sicht vor allem ankommen wird in den nächsten Jahren, um da progressiv ja was zu bewegen und so einen grundlegenden Wandel der Ernährungsweise, den auch anzustoßen. Tanja, gerne.
Ja, also als allererstes braucht es erstmal eine Anerkennung und Sichtbarkeit der Probleme. Wir haben zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen und das muss irgendwie noch mehr in den gesellschaftlichen Konsens durchdringen, für was die Tierhaltung alles verantwortlich ist. Also auch diese Message, wir werden nicht drumherum kommen, unsere Landwirtschaft zu ändern. Also wir sehen es ja auch in Bezug auf, was die LandwirtInnen gerade schon für Probleme bekommen durch die Klimakrise. Das heißt, Landwirtschaft muss sowieso neu gedacht werden, braucht eine Transformation und dann müssen wir die Transformation richtig machen und direkt so, dass die Tierhaltung da keine Rolle mehr spielt, weil das eben ein großer Verursacher von den Problemen, die wir haben. Genau, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch dieser Punkt von, wir hatten es gerade, so gemeinsame Kämpfe, dass wir ja solidarisch miteinander sind, dass wir Bündnisse eingehen, auch Bündnisse, die vielleicht erstmal so ein bisschen auf Misstrauen stoßen. Also wir erleben es ja auch, wir heißen gemeinsam gegen die Tierindustrie. LandwirtInnen sind uns schon erstmal grundsätzlich kritisch gegenüber eingestellt, einfach weil sie natürlich das Gefühl haben, wir wollen an deren Existenzen ran. Und das ist nicht der Fall. Wir wollen an die großen Konzerne ran und auch da irgendwie Vernetzungen und Bündnisse einzugehen, die dann auch fruchten und die auch so eine gewisse Power haben. Das ist, glaube ich, ja, so ein wichtiger Faktor, um diesen Wandel voranzutreiben.
Franziska.
Und was es sicherlich auch braucht, und da sind wir auch ein bisschen mit eingestiegen, ist natürlich, dass wir positive Beispiele und Modellprojekte auch ein bisschen sichtbarer machen. Also es gibt ja schon Ideen, wie kann andere Landwirtschaft aussehen. Es gibt solidarische Landwirtschaften, es gibt genossenschaftliche Organisierung, es gibt Ernährungsräte, ne, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es gibt auch Ideen, wie können wir auch alle mit einbeziehen und zu überlegen, was brauchen wir, wie wollen wir in Landwirtschaft neu denken und da ein bisschen Wille und ein bisschen Investitionen sozusagen zu schaffen und auch ein Potenzial zu beschreiben, eine positive Vision von Landwirtschaft zu haben, von welche Flächen und Ressourcen eigentlich frei werden würden, wenn wir das wirklich durchziehen würden und was damit alles möglich wird. Also das auch nochmal stärker ins Bild zu rücken, das hat, glaube ich, sehr viel Potenzial.
Ja, ihr zwei, Tanja und Franziska, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu besprechen, aber wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Ich habe sehr viel gelernt, dafür möchte ich euch danken. Ich glaube, das wird auch unseren Zuhörenden so gehen. Danke euch.
Danke dir.
Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Yeah.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren die Aktivistis Tanja und Franziska vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Wenn ihr euch für das Bündnis oder das Thema interessiert, dann schaut gerne mal auf deren Website. Die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr einiges weiteres an Informationen. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, ja, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.